Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts zum Buch Geheilt statt behandelt. Vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen und warum Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Leider ein paar Tage zu spät, aber die nächste Feier kommt bestimmt. Also was hätte an Silvester gegen einen Kater geholfen? Darum geht es heute. Ja, was passiert eigentlich mit dem Alkohol, wenn wir den trinken? Der Alkohol wird vom Körper zwar relativ schnell aufgenommen, aber nur langsam abgebaut. Normalerweise läuft das so. Zum Abbau gibt es in unserer Leber ein System aus zwei Enzymen. Das erste nennt sich Alkoholdehydrogenase, also die baut den Alkohol ab und hat als Zwischenprodukt Acetaldehyd. Und für den Menschen ist insbesondere dieses erste Abbauprodukt oder Zwischenprodukt problematisch. Und daher gibt es in der Leber ein zweites Enzym, nämlich die Acetaldehyddehydrogenase. Diese wandelt dann diesen Acetaldehyd in Essigsäure um. Und Essigsäure ist ein ganz normales Stoffwechsel-Zwischenprodukt, das entsteht in großen Mengen beim Abbau von unseren Nährstoffen. Entweder wird die dann direkt zur Energiegewinnung verwendet und man atmet dann die Endprodukte, also Kohlendioxid zum Beispiel, ab. Oder die Essigsäure wird quasi als Nahrungsmittel verwendet und, wenn sie dann nicht der Energiegewinnung dient, in Fett umgebaut. Das heißt, Alkohol muss man absolut als Kalorienquelle sehen. Dieser normale Stoffwechselweg erlaubt einen Abbau von circa 0,1 bis vielleicht 0,15 Promille pro Stunde und wird benutzt bis zu einem Alkoholgehalt im Blut von 0,8 bis maximal 1 Promille. Danach schafft es das System nicht mehr. Es lässt sich auch nicht wesentlich beschleunigen. Wie lange dauert es also, bis im Körper unter diesen normalen Bedingungen abgebaut wird? Bei einem 80 Kilogramm schweren Mann werden 20 Gramm Alkohol in etwa innerhalb von 2,5 Stunden abgebaut. Also das entspricht einem halben Liter Bier, einem Viertel Liter Wein oder 3 Gläser Schnaps. Frauen brauchen wir die gleiche Menge in etwa 3 Stunden. Bei Alkoholmissbrauch, wenn der Promillespiegel über diesen Blutalkoholwert von 1 Promille ansteigt, dann ist dieses Alkohol- und Aldehyd-Dehydrogenase-Enzymsystem überfordert. Um jetzt einer Alkoholvergiftung entgegenzuwirken, gibt es noch ein zweites Notfall-Enzymsystem, das einen zusätzlichen Abbau bewerkstelligen kann. Ist auch bei denjenigen, die Abbildungen zum Podcast sehen können in ihrem Player, jetzt zu sehen. Das nennt sich das MEOS-System, mikrosomale ethanol-oxidierendes System. Das hat eine doppelte Abbaurate, ist also sehr, sehr effektiv und ist bei Alkoholikern sehr häufig notwendig, um einen Akutschaden zu vermeiden. Das Gefährliche daran ist aber, dass das ein sehr unpräzises System ist und dass dabei sehr viel Radikale entstehen. Das sind sehr reaktive Verbindungen, die verschiedene Strukturen in der Zelle langfristig schädigen, also zum Beispiel DNA oder die Zellwand. Und hierüber sind dann die Langzeitfolgen des Alkoholmissbrauchs zu erklären. Vor allem initial an der Leber, später an allen anderen Organen. Dann gibt es aber noch Genmutationen, die zum Beispiel in Asien einen sehr langsamen Abbau dieses Zwischenprodukts, dieses Acetaldehyds, verursachen. Also 40% der Asiaten haben eine Punktmutation in diesem Enzym, das dann sehr langsam arbeitet. Und das bedeutet, dass der Alkohol zunächst in normaler Geschwindigkeit zu Acetaldehyd abgebaut wird, wie bei uns, aber dann nicht weiter. Und dadurch staut sich Acetaldehyd zurück, reißert sich zunächst in der Leber an, dann im Blut. Und das verursacht dann sogenannte Flush-Symptome. Das heißt, die Personen bekommen dann ein rotes Gesicht, ihnen wird übel und sie bekommen Herzrasen, also recht unangenehm. Dann gibt es aber noch eine zweite Mutation Da ist dann zusätzlich zu dem langsameren Aldehydabbau der erste Schritt, der Alkoholabbau zu dem Aldehyd, sogar beschleunigt. Die haben dann eine Punktmutation auf diesem ersten Enzym. Das heißt, Alkohol wird sehr schnell zu Acetaldehyd abgebaut. Gleichzeitig ist ja die Weiterverarbeitung mangelhaft. Und diese Menschen haben dann relativ schnell erhebliche Mengen Acetaldehyd im Blut. Schon nach wenigen Schlucken von einem alkoholischen Getränk haben die ausgeprägte Flaschsymptome. Das heißt, solche Menschen sollten nicht nur wenig Alkohol trinken, sondern am besten überhaupt keinen Alkohol. Und dann gibt es interessanterweise noch eine dritte Mutation, die liegt vor allem in breiten Bevölkerungsschichten in Osteuropa vor. Bei denen ist sowohl der Alkoholabbau beschleunigt als auch der nachfolgende Aldehydabbau. Das heißt, die haben genetisch bedingt zwei sehr leistungsstarke alkoholabbauende Enzymvarianten. Das heißt, auch dieser Acetaldehyd wird relativ schnell weiter verstoffwechselt. Das ist aber nur von bedingtem Vorteil, weil diese vermeintlich gute Enzymausstattung bei Alkoholmissbrauch noch immer zu Schäden führt. Und auch das Suchtrisiko ist damit verwandt. Also die alkoholempfindlicheren Menschen in Asien haben ein relativ geringes Suchtrisiko und umgekehrt die schnell metabolisierenden Osteuropäer haben ein sehr hohes Risiko. Ich denke, langfristig ist bekannt, dass Alkohol die Leber schädigt, die Bauchspeicheldrüse, das Gehirn. Und weniger bekannt ist vielleicht, dass Alkohol zu den 10 wichtigsten krebsauslösenden Substanzen gehört. Es geistert immer mal durch die Gegend, ob man den Abbau von Alkohol über diese normale Enzymausstattung in irgendeiner Form beschleunigen könnte. Normalerweise würde ich sagen, nein, geht nicht. Es gibt allerdings eine Publikation, die seit doch geraumer Zeit durch die Literatur geistert und auch nicht richtig widerlegt ist. Und zwar hat eine Wissenschaftlergruppe in Korea untersucht, ob roter Ginseng die Verstoffwechselung von Alkohol fördern kann. Da wurden 25 Männern 100 Milliliter Whisky gegeben und dann entweder Wasser oder eine Wasserlösung mit rotem Ginseng. Und tatsächlich, bei der Gruppe, die den roten Ginseng hinterher genommen hatte, verringerte sich der Alkohol im Blut deutlich schneller und damit auch das Risiko eines Katers. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass man aufgrund dieser einen Studie da schon eine Empfehlung aussprechen könnte, aber die Publikation existiert nun mal, also wollte ich sie wenigstens erwähnen. Wie sieht es ansonsten mit den akuten Alkoholwirkungen aus, also dem Kater? Was Alkohol in jedem Fall verursacht, ist, dass es die Schlafeffizienz und den REM-Schlaf verringert. Man wird auch nachts wach. Alkohol erhöht die Wachzeit in der Nacht und gleichzeitig die Schläfrigkeit am nächsten Tag. Deswegen eigentlich bei Menschen, die zu Schlafstörungen oder nicht erholsamem Schlaf neigen, ist eine Faustregel, 4 Stunden vor dem Zubettgehen definitiv keinen Alkohol mehr trinken, weil sonst durch Metabolite des Alkohols ein Wachimpuls gesetzt wird nachts. Das bedeutet, wenn man also in der Regel um 24 Uhr zu Bett geht, dass man nach 20 Uhr keinen Alkohol mehr trinken sollte. Der Kater, der besteht aus Kopfschmerzen, Schwindel oder Nachdurst am Morgen danach, der wird unter anderem dadurch ausgelöst, dass Alkohol ein Hormon namens Vasopressin hemmt. Das ist ein antidiuretisches Hormon, also ein Hormon, was Diurese, Ausscheiden von Wasser und Salzen hemmt. Das wird wiederum gehemmt und das führt eben dazu, dass bei Aufnahme von Alkohol sehr viel Wasser und sehr viel Salz ausgeschieden wird. Logische Konsequenz ist, am Morgen danach ein Mangel an Wasser und an Mineralstoffen, das ist eigentlich der Hauptverursacher dieses Katers. Und beides, sowohl die Schlafstörung als auch dieser Kater, korrelieren miteinander. Also sind höchstwahrscheinlich durch Alkohol verursacht. Dann tritt noch auf eine verminderte Leistungsfähigkeit am nächsten Tag. Die korreliert nicht so gut mit den Schlafstörungen, sondern eher mit dem Kater. Aber auch hier gibt es eine Veröffentlichung, die legt eigentlich nahe, dass diese verminderte Leistungsfähigkeit eigentlich durch andere Substanzen als den Alkohol selber in den Getränken zumindest mit verursacht wird. Und ein letztes Problem, was Alkohol verursachen kann, ist, dass es das Herz-Kreislauf-System akut beeinflusst und zwar den Blutdruck erhöht und auch zu doch möglicherweise schwerwiegenden Herzrhythmusstörungen führen kann. Also für alle diejenigen, die ohnehin schon Herzrhythmusstörungen haben, die sollten mit Alkohol extrem vorsichtig sein. Ja, und dann gibt es noch zum Thema Alkohol so ein paar Mythen. Also der wohl bekannteste ist, Bier auf Wein, das lass sein, Wein auf Bier, das rate ich dir. Das wurde tatsächlich in 2019 wissenschaftlich untersucht von Forschern der Universität Witten-Herdecke und ist damit ein für alle Mal widerlegt. Bei dieser Studie tranken die Teilnehmer an zwei verschiedenen Abenden zunächst nur Wein oder Bier und wechselten dann, als sie ungefähr 0,5 Promille Alkohol im Blut hatten, auf das andere Getränk. Für den Morgen danach machte es überhaupt keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge erst Wein und dann Bier oder erst Bier und dann Wein getrunken wurde. Also das ist ein Mythos und stimmt nicht. Kein Mythos allerdings ist es, dass es darauf ankommt, welches alkoholische Getränk man trinkt. Zum einen verstärken kohlensäurehaltige oder warme, zuckerreiche Getränke die Alkoholaufnahme. Also zum Beispiel Punsch oder Liköre verursachen, dass zum Beispiel sich die Blutgefäße im Magen erweitern und dann dadurch Alkohol besonders schnell in die Blutbahn aufgenommen wird. Ein weiterer Aspekt sind sogenannte Kongenäre. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und zwar hatte man beobachtet, dass die Schwere des Katers, das zum Beispiel nach einem Bourbon Whisky wesentlich stärker ist als nach einem Wodka. Und Bourbon enthält etwa 40 Mal mehr diese sogenannten Kongenäre-Substanzen als zum Beispiel Wodka. Sehr hoch sind diese Substanzen auch im Rotwein zum Beispiel, obwohl man da nicht nur nach der Farbe gehen kann. Also Rosé zum Beispiel, könnte man denken, ist so, sollte zwischen Rot und Weißwein liegen. Roséwein hat aber sogar noch mehr von diesen Kongenären als zum Beispiel Burgunderwein. Auch bei Bieren gibt es Unterschiede. Man kann also nicht sagen, Bier enthält generell viel oder wenig von diesen Kongenären. Was sind diese Kongenäre? Das sind Substanzen, die über den Alkohol hinaus den Getränken einen bestimmten Geschmack geben oder auch Aroma verleihen. Also Aroma wäre, was man dann auch über den Geruch wahrnehmen kann oder das Bouquet. Also sehr flüchtige Substanzen. Einige Hersteller testen sogar die Menge an Kongenären in ihren Produkten, um sicherzustellen, dass ihr Produkt ein einheitliches Geschmacksprofil aufweist. Die meisten dieser Kongenäre entstehen durch den Destillationsprozess, aber da eben das, was destilliert wird, sich unterscheidet und auch die Prozesse unterschiedlich sind, unterscheidet sich eben auch die Zusammensetzung dieser Kongenären. Das sind Säuren, Alkohole wie zum Beispiel Isobutylalkohol, der sogar süß riecht, oder Fuselalkohole, dann Aldehyde wie zum Beispiel Acetaldehyd in Bourbon oder Rum, die geben denen einen fruchtigen Geruch, oder Furfural, das wird Wein zugesetzt, um den Hefeprozess zu stoppen, oder es können Ester entstehen, die geben dann auch wieder eher einen fruchtigen Geschmack oder Geruch, Aceton, oder andere Ketone entstehen, das sind ja fast schon Lösungsmittel. Oder Tannin im Rotwein ist auch so ein Kongenär und zum Beispiel verantwortlich dafür, dass bei manchen Menschen durch Rotwein eine migräneähnliche Symptomatik ausgelöst werden kann. Umgekehrt gibt es auch alkoholische Getränke, die relativ arm an diesen Kongenären sind und damit auch ein relativ geringeres Risiko haben, einen Kater auszulösen. Zum Beispiel hochdestillierte Top-Shelf-Liköre machen weniger einen Kater als so die günstigeren Alternativen. Oder Gin und Wodka haben auch ein relativ geringes Risiko, genauso wie leichte Biervarianten und leichte Weißwein. Rauchen übrigens beim Alkoholtrinken verstärkt noch den Kater. Tja, und was kann man machen, wenn der Schädel brummt am Morgen danach? Also Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Ich sagte ja, eins der wesentlichen Mechanismen ist der Wasser- und Salzmangel. Man sollte also reichlich Mineralwasser trinken, aber nicht mit Kohlensäure. Und Salz ersetzen, zum Beispiel mit Salzgebäck oder einem sauersalzigen Katerfrühstück, Bratheringen, Oliven, sauren Gurken, sowas. Allerdings, Vorsicht hierbei, viel hilft hier nicht unbedingt viel, weil durch den Alkohol ist die Magenschleimhaut sehr angegriffen und gereizt. Und wenn man jetzt ein sehr üppiges Frühstück zu sich nimmt, könnte es sein, dass man sogar noch Magenprobleme obendrauf setzt, also möglichst in eher kleinen Portionen Mineralwasser und ein saures Frühstück. Sprudel oder Kaffee sollte man möglichst lassen, auch die belasten eher den Magen. Man sollte auch vermeiden, Schmerzmittel zu nehmen, weil die belasten zusätzlich die ohnehin schon angegriffene Leber. Und leider werden immer mehr sogenannte Anti-Hangover-Drinks angeboten. Die werben dann tatsächlich mit dem Versprechen, dass alkoholbedingte Leiden gelindert würden. Der Verbraucherschutz kommt da immer nur schleppend hinterher. Solche Versprechen sind absolut ungerechtfertigt und die Werbung dafür ist eigentlich auch unzulässig. Also Finger weg von diesen Anti-Hangover-Drinks. Die wirken nicht. Ja, und dann fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Alkohol wird bei uns durch zwei Enzyme und ein riskantes Notfallsystem abgebaut. Eigentlich ist der Alkoholabbau nicht modifizierbar. Es gibt allerdings diese eine Veröffentlichung mit rotem Ginseng. Also da bin ich ganz neutral dazu. Ich kann nur erwähnen, dass es die gibt. Es gibt dann aber genetische Varianten, zum Beispiel in Asien. Die Menschen bilden sehr oft mehr Acetaldehyd und haben dadurch diesen unangenehmen Flush, das rote Gesicht und so weiter. Und in Osteuropa gibt es das Umgekehrte. Die bauen sehr viel schneller Alkohol ab bis hin zur Essigsäure, was aber letztlich auch keinen echten Vorteil birgt und sogar ein höheres Suchtrisiko. Dass die Reihenfolge irgendetwas ausmacht, erst Bier und dann Wein oder umgekehrt, ist nun wissenschaftlich erwiesen ein Mythos, das stimmt nicht. Allerdings, welches alkoholische Getränk man zu sich nimmt, hat schon einen Einfluss und das liegt an diesen Kongenären, von denen man möglichst wenig zu sich nehmen sollte. Insofern sind da klare Destillate wie Wodka und Gin besser, auch leichtes Bier und leichter Wein, als zum Beispiel Bourbon Whisky. Und was macht man bei einem Kater? Der ist ja verursacht im Wesentlichen durch Wasser- und Salzverlust. Den sollte man ausgleichen durch ein stilles Mineralwasser und ein sauersalziges Frühstück in kleinen Häppchen. Möglichst keinen Kaffee trinken, um den Magen zu schonen und möglichst kein Schmerzmittel nehmen, um die Leber zu schonen. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass man ab jetzt auch auf Spotify Bewertungen hinterlassen kann. Empfehlen Sie den Podcast auch gerne Freunden und Bekannten weiter. Es gibt auch eine Signalgruppe in den Shownotes, können wir auch eine E-Mail schreiben. Treten Sie auch gerne dem Netzwerk Patienten wie wir bei und lesen und verschenken Sie mein Buch zur Krise, aber auch zur Zukunft einer neuen Medizin. Und dann hören wir uns hoffentlich am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!